Bevor es losgeht, auch dieses Jahr verleihen wir wieder die Amboss Awards. Zum ersten Mal zeichnen wir dabei nicht nur ein herausragendes Projekt aus, sondern gleich drei. Und zwar in den Kategorien Patientenversorgung allgemein, dann besondere Fort- und Weiterbildungsprojekte und exzellente Pflege. Pro Kategorie gibt es 2000 Euro Preisgeld, außerdem winken eine Einladung zu uns in den Amboss Podcast und auch eine Einladung nach Berlin ins Amboss Office zu unserer großen Awardverleihung. Ihr könnt noch etwas länger als eine Woche Projekte einreichen und zwar bis zum 30. April. Das Ganze geht unter go.amboss.com/award2025. Viel Erfolg, wir freuen uns auf eure Projekte. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Dieser Sprung der unterschiedlichen kognitiven Leistung, der muss eigentlich zur Verdachtsdiagnose einer Lewy-Körper-Demenz führen.
Bei der frontotemporalen Demenz gibt es keinen Unterschied zwischen Männer und Frau.
Die Demenz ist ein wichtiges Symptom bei dieser Kinderdemenz, aber nicht das einzige.
Der Amboss Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zu drei Nicht-Alzheimer-Demenzen. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Die Alzheimer-Demenz macht 60-80% aller Demenzen aus. Die Symptome sind gut bekannt, das Neugedächtnis ist früh betroffen, das Altgedächtnis spät, Desorientierung, Depression, um nur einige zu nennen. Auch dass häufig Personen ab dem 65. Lebensjahr betroffen sind, da erzähle ich euch sicher nichts Neues. Es gibt aber auch zahlreiche weitere Demenzformen, die man seltener sieht und deswegen vielleicht nicht ganz so auf dem Zettel hat. Drei davon schauen wir uns heute an, die Lewy-Body-Demenz, die frontotemporale Demenz und die neuronalen Ceruit-Lipofuszinosen, auch bekannt als Kinderdemenzen. Zu jeder dieser Formen habe ich einen Gast da, wir legen einen klaren Fokus auf das Erkennen dieser Demenzformen, sodass sie einem möglichst nicht durchrutschen oder man sie fehldiagnostiziert und ganz zum Schluss fasse ich euch die wichtigsten Infos nochmal in Take-Home-Messages zusammen, das wird nämlich ein ganz schöner Ritt heute. Und wir starten mit der Lewy-Body-Demenz und dazu begrüße ich herzlich Professor Jörg Schulz, er ist Direktor der Klinik für Neurologie an der Uniklinik Aachen und außerdem ist er Sprecher der Kommission Demenzen der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Professor Schulz, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast sind.
Guten Tag und sehr gerne.
Demenz mit Lewy-Körperchen. Vielleicht können wir den Begriff zu Beginn einfach mal definieren.
Also der Name beinhaltet ja schon, dass die Erkrankung definiert ist nach ihrem neuropathologischen Hauptmerkmal. Und das sind sogenannte Lewy-Körper, also die Lewy, ein ursprünglich deutscher Neurologe, der unter anderem mal die Charité-Neurologie geleitet hat, bevor er dann nach Amerika emigrieren musste wegen des Nazi-Regimes, entdeckt hat. Er hat diese Lewy-Körperchen entdeckt bei Patienten mit Parkinson eigentlich im Jahr 1912 und erstaunlicherweise gar nicht in der Substantia nigra, wo sie ja heute der Neuropathologe sucht, um die klassische Parkinson-Erkrankung diagnostizieren zu können, sondern er hat sie gefunden im Nucleus basalis minor, also im basalen Vorderhirn und in Hirnstammkernen, wo sie dann später von Heiko Braak in seinem Staging der Parkinson-Erkrankung wiederentdeckt wurden. Und bei der Lewy-Körpererkrankung ist es jetzt so, dass diese Lewy-Körper eben insbesondere in den verschiedensten Cortex-Arealen gefunden werden. Und die klinische Symptomatik zur Lewy-Körper-Demenz, die nach der Alzheimer-Demenz die zweithäufigste Demenzform ist, unterscheidet sich eben sehr deutlich von der Alzheimer-Krankheit.
Wie sieht das dann aus? Was beinhaltet die Klinik?
Sie beinhaltet nach heutigen Kriterien, Definitionen, Kernsymptome und weitere unterstützende Symptome. Und zu diesen Kernsymptomen, die wir auch Hauptkriterien nennen könnten, gehört die Fluktuation der kognitiven Funktionen. Und hier stehen nicht so sehr wie bei der Alzheimer-Krankheit die Gedächtnisstörungen im Vordergrund, sondern ausgeprägte Schwankungen der Aufmerksamkeit und Wachheit und der Exekutivfunktion. Also wie schnell machen wir etwas? Und Schwankungen bedeutet immer, dass man hellhörig werden muss, wenn Angehörige beispielsweise berichten, dass mal die kognitiven Fähigkeiten sehr gut sind und sie aber dann auch wieder sehr dazu kontrastieren, manchmal noch am gleichen Tag sie schlecht sind. Und dazu kommen Episoden mit Desorientierung oder Verwirrung, die plötzlich auftreten, sich wieder verbessern können. Zweite Hauptkriterium werden wiederkehrende visuelle Halluzinationen. Also diese werden als detailliert und lebhaft erlebt. Ganz häufig werden Personen oder Tiere gesehen, die andere nicht sehen. Meistens gelingt es ganz gut, im Gespräch dann zu sagen, ja, aber die sind doch gar nicht da. Aber es gibt auch das Gegenteil, dass jemand darauf beharrt, dass diese Personen und Tiere noch da waren. Und dann REM-Schlaf-Verhaltensstörungen, wie sie auch bei der Parkinson-Erkrankung auftreten können. Das bedeutet, im REM-Schlaf, das ist unser Traumschlaf, können wir uns normalerweise nicht bewegen. Es liegt eine Muskelatonie vor und diese Patienten agieren ihre Träume aus. Das heißt, in der Nacht können sie um sich schlagen, zum Teil auch den Bettnachbarn verletzen, wissen davon dann aber am nächsten Tag nichts. Und diese REM-Schlafverhaltensstörungen können tatsächlich den anderen Symptomen um Jahre vorausgehen. Und das vierte Symptom, und da ist ja dann die Verbundenheit mit der Parkinson-Erkrankung, ist ein Parkinsonismus, das heißt klassischerweise Akinese und Rigor, sehr viel weniger der Tremor, eigentlich gar nicht, können auftreten und das Handeln und auch das Gangbild beeinflussen.
Also nochmal ganz kurz, Schwankungen in der Vigilanz, dann diese REM-Schlafstörung, wo man im Schlaf auch um sich schlägt, Parkinson-Symptome, visuelle Halluzinationen und zumindest in späteren Stadien auch Gedächtnisstörungen. Am Anfang sieht man die häufig nicht. Und dann, das sagten Sie, gibt es noch zusätzliche Symptome.
Ja, also das sind Störungen des autonomen Nervensystems, also insbesondere deutliche Blutdruckschwankungen, im Prinzip eine Hypotonie nach dem Aufstehen, die dann auch zu Stürzen führen können, eine Harninkontinenz, Verstopfung und erektile Dysfunktion. Dann, und das ist manchmal so als Hallmark auch geschildert, eine Empfindlichkeit gegenüber Neuroleptika. Also Patienten, wenn sie dann agitiert sind, bekommen niedrigpotente Neuroleptika, so ein bisschen, um die Patienten auch zu sedieren. Und das kann genau zum Gegenteil führen, also dass sie dann agitiert sind oder aber auch, dass sie besonders sensitiv auf die Neuroleptika ansprechen und dann stundenlang und viel zu lange schlafen können. Darüber hinaus gibt es visuelle räumliche Beeinträchtigungen, also Schwierigkeiten, sich im Raum zu orientieren, Dinge zu erkennen. Und Depression und Apathie können im Vordergrund stehen.
Wie alt sind die Betroffenen typischerweise?
So ähnlich wie bei der Parkinson-Erkrankung. Also es kann durchaus mit dem 60., 65. Lebensjahr losgehen bis zum 75. Lebensjahr. Darüber später ist es dann eher untypisch. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, also was ist eigentlich die Abgrenzung zwischen Parkinson-Krankheit mit Demenz und was ist eine Lewy-Körper-Krankheit? Also grundsätzlich ist es so, dass alle Patienten mit einer Parkinson-Krankheit auch die Gefahr haben, im weiteren Verlauf in den nächsten Jahren kognitive Einschränkungen zu entwickeln, die denen der Lewy-Körper-Demenz sehr ähnlich sind. Also wiederum eher Exekutivfunktionen als die Gedächtnisstörungen wie bei der Alzheimer-Krankheit. Und es gibt durchaus Kollegen, die sagen, also das ist Semantik, Parkinson mit Demenz und Lewy-Körper-Demenz ist quasi das Gleiche, haben auch die gleichen neuropathologischen Features, also auch bei der Parkinson-Erkrankung sind auch die Lewy-Körper in kortikalen Arealen zu finden. Aber man hat gesagt, klinisch ist es wertvoll, sie auseinanderzuhalten, weil sie eben verschiedene Schwerpunkte haben. Und deshalb hat man das Ein-Jahr-Kriterium eingeführt. Bei der Lewy-Körper-Demenz gehen die kognitiven Störungen dem Parkinson-Syndrom voraus oder die kognitiven Störungen müssen innerhalb des ersten Jahres, wo die motorischen Parkinson-Symptome sichtbar waren, Akinese und Rigor, hervortreten. Hat ein Patient erst über mehrere Jahre eine Parkinson-Krankheit und dann kommen die kognitiven Störungen, dann wird man das Parkinson-Krankheit mit Demenz nennen. Neuropathologisch gibt es dann schon feine Unterschiede. Das ist so, dass die Patientin mit Lewy-Körper-Krankheit häufig auch eine Amyloid-Pathologie, also wie bei einer Alzheimer-Krankheit, aufweisen, aber in etwas anderer Verteilung als bei der Alzheimer-Krankheit.
Okay, dann würde ich vorschlagen, gehen wir von der Theorie in die Praxis, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir stellen uns vor, wir sind in einer Praxis. Wie sieht eine typische Erstvorstellung bei Demenz mit Lewy-Körperchen aus? Wir wissen natürlich noch nicht, dass die vorliegt.
Die typische Situation ist, dass Angehörige mit dem Patienten kommen, beklagen, dass der Patient auch mal sehr, sehr schläfrig ist, kaum erweckbar ist, dass es dann Phasen von Verwirrtheit gibt mit Halluzinationen. Vielleicht dann auf Nachfrage, dass es eben diese REM-Schlaf-Verhaltensstörung gibt, die ich geschildert habe. Und dann würde der Hausarzt, weil eben kognitive Beeinträchtigungen beschrieben werden, einen Kurztest machen, sagen wir mal einen Mini-Mental-Status-Test und findet dann ein Ergebnis von 19 Punkten. Und dann kommt der Patient aber einen Monat später wieder und die Angehörigen sagen, ja, das hat sich verbessert. Man macht nochmal einen Mini-Mental-Status-Test und der hat plötzlich 27 oder 28 Punkte, also nahezu im Normbereich. Und dieser Sprung der unterschiedlichen kognitiven Leistung, ich habe jetzt nochmal die Testergebnisse exemplarisch genannt, um auch mal den Unterschied klarzumachen, wie groß der ist, der muss dann eigentlich zur Verdachtsdiagnose einer Lewy-Körper-Demenz führen. Es sei denn, der Patient hat ein Delir gehabt, weil es kaum eine andere Erkrankung gibt, die diese raschen und großen Unterschiede erklärt.
Wie lange sind da die Zeiträume zwischen diesen Fluktuationen?
Das kann innerhalb eines Tages auftreten oder innerhalb weniger Tage.
Und insgesamt ist die Demenz mit Lewy-Körperchen unterdiagnostiziert. Sie ist häufig, das hatten Sie eingangs schon gesagt, 5% aller Demenzfälle. Es gibt auch Zahlen, die von deutlich mehr ausgehen. Aber da Alzheimer so viel häufiger ist, besteht natürlich auch ein bisschen die Gefahr, bei diesen Symptomen fälschlicherweise eine Alzheimer-Erkrankung zu diagnostizieren.
Die Gefahr besteht natürlich, weil die Demenzabklärung nicht so ganz trivial ist. Deshalb empfehlen wir ja auch, gerade bei Beginn der Erkrankung eine Biomarkerabklärung durchzuführen. Die gibt es sehr sicher für die Alzheimer-Krankheit. Das heißt, heute noch aus dem Liquor, in, ich sag mal, 2 bis 3 Jahren vermutlich aus dem Blut, lässt sich mit hoher Sensitivität und Spezifität, damit meine ich mehr als 85%, eine Alzheimer-Krankheit zu Lebzeiten diagnostizieren. Einen so guten Biomarker haben wir noch nicht. Für die Synukleinopathien, also zu den Synukleinopathien würde zählen die Lewy-Körper-Krankheit und die Parkinson-Krankheit. Aber im Labor, experimentell, gibt es bereits Antikörperbestimmungen für das Synuklein, häufig auch in Vesikeln gelagert, das sich nachweisen lässt. Das heißt, auch hier ist die Forschung dabei, einen sehr, sehr guten Biomarker zu entwickeln, der aber heute noch nicht in der Breite, sondern nur in Studien zur Verfügung steht. Realistisch ist heute, wenn ich das ausgeschlossen habe, also eine Alzheimer-Krankheit, und vor allem auch, wenn Parkinson-Symptome, wie wir das vorhin mal besprochen haben, auch mit dabei sind, dann komme ich natürlich relativ schnell zur Diagnose einer Lewy-Körper-Krankheit. Und sehr hilfreich kann dann sein, ein Dopamintransporter-Scan, also eine nuklearmedizinische Untersuchung, sogenanntes SPECT-Verfahren, was ja bei der Parkinson-Krankheit häufig zur Diagnosefindung oder Bestätigung verwendet wird. Hier bei der Lewy-Körper-Krankheit ist es eigentlich noch viel wichtiger, weil diese Patienten müssen ja zu Beginn der Erkrankung noch keine Parkinson-Symptome haben, haben dann aber schon einen positiven DAT-Scan. Der DAT-Scan weist ja eine Verminderung des Dopamintransporters auf der nigrostriatalen Bahn, also der klassischen dopaminergen Bahn, nach. Das heißt, hier würde ich im Fall der Lewy-Körper-Demenz präsymptomatisch zu den motorischen Symptomen, die noch nicht da sind, aber sich entwickeln werden, mit dieser Untersuchung den Anteil des dopaminergen Defizits schon nachweisen können. Das heißt, diese Untersuchung, da gibt es mehrere große Studien, die durchgeführt wurden, haben hier eine relativ große Bedeutung.
Sie hatten eingangs gesagt, die REM-Schlaf-Verhaltensstörung kann den übrigen Symptomen um Jahre vorausgehen. Und das ist ja auch eine Sache, die man bemerkt, ne? Als Partnerin, als Partner, wenn da nachts dann auf einmal wild um sich geschlagen wird. Würde man denn da dann auch schon, wenn das Jahre zuvor ist, im DAT-Scan ein positives Ergebnis sehen?
Bei vielen, vielen Patienten in der Tat. Auch dazu gibt es große Studien an Patienten, die ein sogenanntes idiopathische REM-Schlaf-Verhaltensstörung haben. Und 80-90% dieser Patienten haben dann schon häufig einen positiven DAT-Scan. Man weiß dann nur nicht, entwickelt sich daraus quasi die klassische Parkinson-Erkrankung oder eine Lewy-Körper-Krankheit.
80-90% ist natürlich ein Wort. Würden Sie dann direkt immer schon DAT-Scan anpeilen, wenn Sie sowas hören, dass jemand nachts wild um sich schlägt?
Da ist ja die Frage, gibt es dazu eine Therapie, die wir anbieten können, um die Entwicklung in eine Parkinson-Krankheit oder Lewy-Körper-Demenz zu verhindern? Die gibt es nicht. Das heißt, ich würde tatsächlich mit dem Ehepaar besprechen, dass es diese Diagnosemöglichkeit gibt, aber nicht dazu drängen, eben mit dem Hinweis, dass man daraus noch keine Therapie ableiten, sondern eher eine Prognose stellen kann.
Ja, Diagnostik ohne Handlungskonsequenz, immer fraglich. Jetzt haben wir schon gehört, bei der Fluktuation, da kann es jetzt so sein, wir haben mal einen 17er Minimental, mal einen 27er. Auch diese REM-Schlaf-Verhaltensstörung ist ja anamnestisch sehr auffällig. Vielleicht können wir auch noch die anderen Begriffe so ein bisschen mit Leben füllen. Sagen wir mal diese Störung der Exekutivfunktion. Das liest man ja auch häufig. Was ist das? Was berichten da Betroffene, aber auch An- und Zugehörige?
Ich wollte gerade sagen, das sind dann eher die Angehörigen. Also die berichten eben, dass der Patient immer einschläft am Tag über oder die Aufmerksamkeitsspanne, wie lange er zuhören kann, sich mit etwas beschäftigen kann, deutlich kürzer geworden ist, beziehungsweise eben auch hier die Schwankung der Symptome da ist und alle Entscheidungsfindungen dauern sehr lange. Also die Patienten kommen mit Nachdenken meist dann zum richtigen Ergebnis, aber es dauert halt 3 oder 4-mal so lange, als es vor der Erkrankung gedauert hat. Also sagen wir mal auch so Beschäftigung mit Computer und so, was tatsächlich mal erlernt war, was auch ganz gut ging, aber dann quasi immer länger dauert, schwieriger ist, der Patient davor sitzt, PINs und Bankzugangsdaten fallen nicht mehr ein und so weiter.
Ja, wobei, das kenne ich auch.
Sie kennen aber auch Ersatzstrategien.
Ja, notgedrungen. Aber lassen Sie uns nochmal zurückkommen auf die weiteren Symptome. Diese visuellen Halluzinationen, diese Probleme, sich im Raum zurechtzufinden. Ist das auch schon am Anfang da oder kommt das im Verlauf?
Das ist unterschiedlich. Meistens folgt es, kann aber auch im ersten Verlauf sein. Und wie gesagt, diese Neuroleptika-Sensitivität, wenn also Patienten aus irgendwelchen Gründen, weil sie agitiert waren, Neuroleptika bekommen haben und dann ein ganz paradoxes Verhalten gezeigt haben, das ist immer das, was den Hausarzt insbesondere, wenn er das verschrieben hat und das dann hört, wachsam werden sollte.
Ja, aber ist ja auch ein Klassiker auf Station.
Absolut, bei uns passiert das natürlich im Krankenhaus auch und dann gesagt, ja, der war morgens gar nicht erweckbar, dem haben wir abends nur zur Beruhigung ein paar Tropfen gegeben und genau das ist dann die Situation, wo man darüber nachdenken muss.
Aber wirklich eine sehr typische Situation, man hat irgendwie Melperonen bei Bedarf in der Bedarfsmedikation drin, falls Unruhe besteht. Was würde ich dann tatsächlich sehen? Können wir uns das vielleicht nochmal genau anschauen? Sind die nur müde, sind die auch unruhig manchmal?
Das kann beides passieren. Also es kann passieren, dass genau das Gegenteil passiert von dem, was Sie wollen, dass der Patient noch agitierter ist. Aber ein bisschen häufiger ist so, dass der dann die ganze Nacht nicht mehr erweckbar war und auch morgens zur Morgenvisite oder zur Morgentoilette nicht erweckbar ist, sondern bis mittags noch durchschläft, obwohl Sie ja nur ein paar Tropfen Atosil oder Melperon gegeben haben. Genau das, ja.
Es kann ja auch, zumindest steht das in der Literatur, auch zu Wahn kommen, also Warnsymptomen. Das zusammen natürlich auch noch mit den visuellen Halluzinationen kann ja dann schon dazu führen, dass vielleicht auch mal jemand dann ein hochpotentes Neuroleptikum bekommt. Sehen Sie das oft und was passiert dann?
Also der Wahn steht tatsächlich nicht so ganz im Vordergrund. Eher dann, wenn der Patient sich von den optischen Halluzinationen, so wie Sie es ja eben auch gesagt haben, nicht gut distanzieren kann. Wenn Sie hochpotente Neuroleptika geben, steht nicht so sehr die paradoxe Reaktion im Vordergrund, sondern wenn Sie es über längere Zeit geben mehr die Entwicklung des Parkinsonismus, ne? Denn die ist ja mit der Erkrankung verbunden. Und wenn Sie dann plötzlich den Eindruck haben, der ist ja schon bei relativ geringen Dosen, entwickelt er jetzt plötzlich ein Parkinson-Syndrom, auch dann sollten Sie darüber nachdenken, ob Sie denn nicht die Lewy-Körper-Demenz mit der Entwicklung der Parkinson-Symptomatik verpasst haben.
Wir haben jetzt viel drüber geredet, was wir sehen klinisch, wenn wir beispielsweise Medikamente geben, wenn wir verschiedene Untersuchungen durchführen. Wir haben über die Fremdanamnese gesprochen, was die Angehörigen berichten. Wie geht's denn den Betroffenen? Ist das mit einem hohen Leidensdruck für die verbunden?
Ich glaube, der Leidensdruck ist tatsächlich höher bei den Angehörigen. Die Patienten merken natürlich, dass es nicht mehr so funktioniert, wie es früher funktioniert hat, aber häufig fehlt tatsächlich die Erkrankungseinsicht. Kann auch unterschiedlich sein. Also gibt auch welche, die sagen, ja, da hatte ich die Halluzination und ich weiß, dass sie eigentlich nicht da ist. Aber häufig gibt es eben auch, dass man sich nicht davon distanzieren kann und die Schuld den anderen zuschiebt. Und ganz vorhin haben Sie schon mal gesagt, das kann dann natürlich auch wahnhafte Züge mal annehmen und muss dann therapiert werden. Und wir hatten ja gesagt, das ist normalerweise eine Situation für Neuroleptika. Nun haben wir gesagt, gegenüber den Neuroleptika besteht eine Sensitivität, sodass eigentlich nur atypische Neuroleptika in Frage kommen. Das sind eigentlich nur Quetiapin und Clozapin. Clozapin würde ich bevorzugen, wenn Halluzinationen bestehen. Quetiapin würde ich bevorzugen, wenn im Wesentlichen nur Erregungszustände, aber mit wenig Halluzinationen oder Halluzinationen, von denen der Patient sich gut distanzieren kann, bestehen. Und die anderen Neuroleptika wie Olanzapin, Risperidon sind eigentlich verboten wegen dieser Verstärkung der Parkinson-Symptome.
Also dann eigentlich wie beim Morbus Parkinson auch.
Ja.
Wie sieht es mit Benzos aus in solchen Erregungszuständen?
Würde ich nicht tun, weil auch hier das Gleiche auftreten kann, wie wir das für die niedrigpotenten Neuroleptika beschrieben haben, dass es eben zu nicht vorhersagbaren Reaktionen kommen kann.
Welche weiteren Möglichkeiten habe ich, medikamentös, nicht medikamentös, um Betroffenen und ihren Angehörigen zu helfen?
Also medikamentös wäre in allererster Linie ein Acetylcholin-Esterase-Hemmer zu nennen. Man muss sagen, das ist alles Off-Label-Therapie, weil aufgrund der bisher kleinen Studien die Firmen meistens keine Zulassung beantragt haben, beziehungsweise sie haben sie beantragt für Parkinson mit Demenz, wie bei den Rivastigmin-Kapseln. Und da gibt es eine Zulassung für Parkinson mit Demenz. Wir nehmen aber sehr gerne das Rivastigmin-Pflaster, weil das aufgrund der gleichmäßigen Abgabe über die Haut einen guten Spiegel entwickelt. Und man muss sagen, dass die Verarmung an Acetylcholin im Gehirn von Patienten mit Lewy-Körper-Demenz zum Teil deutlicher ausgeprägt ist bei der Alzheimer-Krankheit. Und tatsächlich Acetylcholinesterase-Hemmer, also alle drei, die es gibt, Onepezil-Galantamin und Rivastigmin, auch die psychischen Symptome behandeln können. Das heißt, das wäre immer mein erster Ansatz, selbst bei leichten Halluzinationen. Und erst wenn mit den Acetylcholinesterase-Hemmern kein befriedigendes Ergebnis zu sehen sind, dann würde ich Quetiapin und Clozapin nehmen.
Mal angenommen, ich habe jetzt einen Patienten, bei dem habe ich das diagnostiziert, fachärztlich wurde er jetzt gesehen und kommt zurück zu mir in die hausärztliche Praxis mit einem Acetylcholinesterase-Hemmer drin. Was sollte ich auf dem Schirm haben? Was gilt es zu beachten?
Ja, also im Prinzip gibt es nur zwei wesentliche Gruppen von Nebenwirkungen. Das eine sind gastrointestinale Nebenwirkungen bei den Acetylcholinesterase-Hemmern. Deshalb werden sie ja auch alle drei niedrig eindosiert. Man darf dann aber nicht vergessen, sie zu steigern, weil wirklich nur dann die volle Wirkstärke der Medikamente zu erzielen ist. Und treten gastrointestinale Nebenwirkungen auf, ist das nicht immer ein Klasseneffekt, sondern es lohnt sich dann, zu einer anderen dieser drei Substanzen zu wechseln. Und treten die Nebenwirkungen auch nach Dosissteigerung, kann ich auch wieder zur niedrigeren Dosis zurückgehen. Darüber hinaus muss man bestimmte Überleitungsstörungen am Herzen berücksichtigen. Das heißt, zum Beginn der Therapie, aber auch in größeren Abständen, sollte man ein EKG schreiben.
Und wenn jetzt Antipsychotika neu drin sind oder ich sie auch verschrieben habe?
Ja, insbesondere wenn wir Antipsychotika mit hoher Wirkstärke, also hochpotente Neuroleptika einsetzen, kann eine Parkinson-Symptomatik verstärkt werden, bis hin zur akinetischen Krise, insbesondere dann, wenn die Patienten eben ein bis dahin noch gar nicht diagnostiziertes Parkinson-Syndrom mit Akinese und Rigor haben. Die akinetische Krise sieht so aus, dass tatsächlich relativ plötzlich, das heißt innerhalb weniger Tage, der Patient steif wird, nicht aufstehen kann, große Schwierigkeiten hat, sich im Bett zu drehen und dann eben einen massiven Rigor entwickelt, dadurch natürlich auch zu wenig Flüssigkeit zu sich nimmt, weil auch Schluckstörungen auftreten und dann durchaus auch eine lebensbedrohliche Situation in gar nicht so langer Zeit eintreten kann. Also ich denke zum Beispiel, wenn Patienten in einem Pflegeheim sind, wo der Hausarztangehörige das vielleicht gar nicht so von Tag zu Tag mitbekommen, also kann dann schon auch eine lebensbedrohliche Krise auftreten.
Und was dann zu tun ist, findet ihr natürlich in unserem Amboss-Kapitel, Link in den Shownotes. Was habe ich für nicht-medikamentöse Behandlungsoptionen?
Nicht medikamentös kann man anbieten Physio- und Ergotherapie, wenn eben Parkinson-Symptome auch vorliegen. Und darüber hinaus ein leichtes kognitives Training, was den Patienten aber nicht überfordern sollte. Und darüber hinaus gilt, was für alle Demenzen gilt, nämlich dass körperliche Aktivität, also jeden Tag eine Stunde rausgehen, spazieren gehen, auch gerade auch wenn Parkinson-Symptome bestehen und soziale Kontakte, sich also nicht zurückzuziehen, das A und O der nicht-medikamentösen Therapie sind.
Das kann man sicher nicht oft genug betonen. Gibt es denn noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Ich würde mir wünschen, dass sowohl in der hausärztlichen als auch nervenärztlichen neurologischen Praxis eine gesteigerte Sensitivität für diese Erkrankung besteht. Insbesondere bei Demenzen grundsätzlich möglichst früh eine spezifische Abklärung erfolgt, Wir stehen ja an dem Durchbruch der Anti-Amyloid-Medikamente für die Alzheimer-Erkrankung. Die werden nur helfen, wenn die Erkrankung sehr früh diagnostiziert wird. Ähnliche Therapien sind in der Entwicklung für Synukleinopathien, also auch für die Lewy-Körper-Demenz. Das wird sicher noch ein paar Jahre dauern. Aber auch hier kann man schon sagen, sie werden nur hilfreich sein, wenn wir lernen, diese Erkrankung sehr früh zu diagnostizieren und nicht mehr zu sagen, Demenz ist Demenz, sondern mit Biomarkern, mit Zusatzuntersuchungen, mit hoher Awareness dieser Erkrankungen richtig erkennen und diagnostizieren.
Sagt Professor Jörg Schulz, Direktor der Klinik für Neurologie an der Uniklinik Aachen und Sprecher der Kommission Demenzen der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast waren.
Vielen Dank für die Einladung, es hat viel Spaß gemacht.
Das kann ich so nur zurückgeben. Und wir machen weiter mit der frontotemporalen Demenz. Und dazu begrüße ich herzlich Frau Professorin Katrin Reetz. Sie ist Neurologin, Präsidentin der Deutschen Hirnstiftung und leitet an der Uniklinik Aachen die Sektion für translationale Neurodegeneration. Frau Professorin Reetz, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass auch Sie heute zu Gast im Amboss Podcast sind.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr und bedanke mich ganz herzlich für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Auch hier würde ich mit einer Begriffsdefinition starten, die frontotemporale Demenz.
Da steckt die Beschreibung ja schon im Namen. Also unter der frontotemporalen Demenz versteht man letztendlich eine Gruppe von neurodegenerativen Erkrankungen, die durch den Verlust von Nervenzellen im Frontallappen und Temporalbereich des Gehirns gekennzeichnet sind.
Kann man ja auch richtig sehen in der Bildgebung, kommen wir noch später zu. Lassen Sie uns einen Blick auf die Zahlen werfen. Wie häufig ist diese Demenzform?
Die frontotemporale Demenz ist eine seltene Form einer meist schnell fortschreitenden Demenz. Und sie macht ca. 5% aller Demenzen aus und ist aber bei den unter 65-Jährigen die zweithäufigste Demenzursache.
Nach der Alzheimer-Demenz mit frühem Beginn. Gibt es sowas wie typische Betroffene?
Bei der frontotemporalen Demenz gibt es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also die sind gleich häufig betroffen. Ein Teil der frontotemporalen Demenzen ist erblich bedingt. Und Fälle treten familiär gehäuft auf, die wir auch sogenannte familiäre frontotemporale Demenz benennen. Es gibt aber auch einen Teil, der ohne familiäre Häufung auftritt. Was liegt der Erkrankung zugrunde? Wir hatten ja schon festgehalten, dass so insbesondere der frontale und temporale Hirnlappen betroffen sind. Die genaue Ursache, warum die Nervenzellen in diesen Hirnregionen sterben, ist nicht ganz geklärt. Auch wenn wir inzwischen einige Genveränderungen, die im Zusammenhang mit der frontotemporalen Demenz kennen. Makroskopisch sehen wir bei der Erkrankung eine wechselnd ausgeprägte, manchmal auch asymmetrische, frontal und oder temporal betonte, oft lobäre, also die Hirnlappen betreffende Hirnrindenatrophie. Und mikroskopisch finden wir häufig sogenannte Proteineinschlüsse, Eiweißeinschlüsse. Und wir wissen, dass sich pathologisch und genetisch gerade bei der frontotemporalen Demenz Überlappungssyndrome zeigen. Und dies insbesondere mit der amyotrophen Lateralsklerose, das ist die häufigste Motoneuronerkrankung, aber auch mit der kortikobasalen Degeneration, kurz auch CBD, das ist häufig so ein asymmetrisches, hypokinetisches Syndrom, einhergehend mit Apraxie, aber auch diesem klassischen Alien-Lymph-Phänomen.
Ganz kurz, das Alien-Lymph-Phänomen, das beschreibt, wenn eine Gliedmaße dann nicht als zum eigenen Körper gehörig gefühlt wird, ne?
Ja.
Und das ist ein Symptom der kortikobasalen Degeneration, die wiederum tritt häufig auf zusammen mit der frontotemporalen Demenz, genau wie die ALS. Das haben Sie auch gesagt, da gibt es auch Überlappungen. Gibt es weitere Pathologien, die da häufig zusammen mit der frontotemporalen auftreten?
Ja, mit der progressiven supranuklearen Paralyse, kurz PSP. Häufig einhergeht mit vielen Stürzen. Patienten können auch hier ein hypokinetisches Syndrom haben. Klassischerweise sehen wir da die vertikale Blickparese. Und auch die Patienten haben eine kognitive Störung bzw. Demenz, auch ein sehr heterogenes Krankheitsbild.
Können wir dann schon von einem Cluster sprechen, wenn sich diese Erkrankungen so oft überlappen?
Also ich glaube, wir müssen das auf jeden Fall immer mitdenken und auch bei der klinischen Untersuchung und der Diagnostik danach genau gucken. Da kommen wir ja nachher nochmal drauf, wenn wir über die Diagnostik sprechen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir einfach auch eine klinisch-neurologische Untersuchung machen, um Parkinson-Symptome oder auch Paresen, all solche Dinge mit zu diagnostizieren, um genau diese Überlappungsphänomene nicht zu übersehen, denn die spielen natürlich dann nicht nur in der Behandlung eine Rolle, sondern auch in der Prognose.
Okay, jetzt haben wir schon gehört, es gibt unterschiedliche Ätiologien, es gibt auch unterschiedliche Einteilungen klinisch. Lassen Sie es uns doch so machen, wir schauen uns die jetzt erstmal wie eine Schablone an, damit wir verstehen, welche unterschiedlichen Typen es gibt. Und dann füllen wir die nachher sozusagen mit Leben und gucken uns an, welche Symptome bei welchem Typ vorherrschen.
Also man unterscheidet bei der frontotemporalen Demenz eine verhaltensbetonte Variante von einer eher selteneren sprachbetonten Variante. Und bei der sprachbetonten Variante gibt es nochmal drei Untergruppen. Wir nennen die sprachbetonte Variante auch primäre progressive Aphasie. Und die drei Varianten sind einmal die nicht flüssige agrammatische primäre progressive Aphasie, dann die semantische primäre progressive Aphasie und die logopänische primäre progressive Aphasie.
Das ist im Podcast natürlich immer so ein bisschen schwierig, ne? Ich mache das deswegen nochmal kurz bildlich. Also wir stellen uns vor, wir haben zwei Hauptäste. Der eine ist richtig dick. Das ist die frontotemporale Demenz von diesem Verhaltenstyp. Das ist die häufigste. Und dann gibt es einen dünneren Hauptast. Das ist der sprachbetonte Teil, die primäre progressive Aphasie. Und aus diesem etwas dünneren Ast gehen dann nochmal drei Ästchen hervor. Einmal die nicht flüssige agrammatische Variante, einmal die semantische Variante und einmal die logopänische Variante.
Genau. Und wenn wir nochmal den Bogen zurückschlagen zur Pathologie, so sind die verhaltensbetonte, die behaviorale Variante eher mit der frontalen Hirnlappenatrophie assoziiert, während die sprachbetonten Varianten eher mit der temporalen Hirnlappenatrophie zusammenhängen.
Wir haben das bei uns in Amboss auch im Kapitel drin, Link in den Shownotes, da seht ihr das alles in einer sehr übersichtlichen Tabelle auch nochmal zusammengefasst. Also unterschiedliche Ursachen, unterschiedliche klinische Einteilungen und das ist ja auch der Grund, warum man jetzt nicht mehr Morbus Pick sagt, ne?
Ja, genau. Es geht ja letztendlich nur darum, dass man mit Morbus Pick ist sozusagen, dass man eine Krankheit beschreibt. Aber wir sehen ja in der Pathologie, in der Genetik und auch in dem heterogenen klinischen Phänotyp, wie variabel das ist. Und das beschreibt man eher mit so einem übergeordneten Begriff deutlich, deutlich besser.
Okay, dann lassen Sie uns in die Klinik starten und die verschiedenen Äste, wie wir sie jetzt genannt haben, beleuchten. Starten wir doch mal mit dem Verhaltenstyp.
Ja, also wir sind häufig Verhaltens- und Persönlichkeitsveränderungen zu beobachten. Die betroffenen Personen können sich teils ungewöhnlich, impulsiv, aber auch egozentrisch oder sozial unangemessen verhalten. Sie können aber auch Schwierigkeit haben, ihre Emotionen zu kontrollieren, aber auch die Emotionen anderer Menschen zu verstehen. Ganz wichtig ist, gerade wenn es darum geht, die Diagnose zu stellen, dass diese fortschreitende Zunahme von Verhaltens, aber auch von kognitiven Defiziten durch die Beobachtung bzw. eine Fremdanamnese, oft ist das ja dann der Lebenspartner oder ein Familienangehöriger, belegbar ist. Ich erinnere auch immer gerne einen Patienten mit einer behavioralen Variante der frontotemporalen Demenz, der uns über unsere Psychiatrie zugewiesen wurde, der extern schon seit über 3 Jahren die Diagnose einer Depression hatte. Und die Ehefrau beschrieb, dass ihr Mann früher extrem empathisch gewesen sei und er habe sich aber in den letzten Jahren sozial komplett zurückgezogen und seine Empathie, die ihn früher ja ausgezeichnet hatte, völlig verloren hatte und ganz im Gegenteil sozial unangemessen reagiert habe. Und insgesamt würde sie ihn gar nicht wiedererkennen. Also seine Persönlichkeit hat sich verändert und zudem fielen dann natürlich auch noch kognitive, exekutive Störungen aus.
Das sind ja immer diese Schlagworte. Also wenn man jetzt nachliest, ne, über die frontotemporale Demenz und auch im Speziellen über den Verhaltenstypen, dann fällt das auf. Wesensveränderung, Verhaltensveränderung, Enthemmung, Distanzlosigkeit, sozial inadäquates Verhalten, auch diesen Empathieverlust, den liest man da. Können wir das vielleicht mal auf das Leben dieses Ehepaars übertragen? Also was ist da genau passiert? Was haben die beschrieben, wenn die sich jetzt zum Beispiel in der Praxis vorstellen?
Also zum Beispiel hatte sie beschrieben, dass sie sich ja auch häufig unterhalten haben oder auch wenn es um gefühlsbetonte Unterhaltungen ging, war er überhaupt nicht mehr in der Lage, dem zu folgen. Oder wenn es Krisen in der Familie gab, dann hat er daran gar nicht mehr Anteil genommen. Also das heißt, er war gar nicht mehr in der Lage, auch seine Gefühle zu zeigen. Also das so ein bisschen als Empathieverlust zu beschreiben. Verhaltensenthemmung ist natürlich auch eine der, ich sag mal, Red Flags der frontotemporalen Demenz. Auch hier gibt's teilweise sozial unangemessenes Verhalten. Also das kann auch Verlust von Umgangsform und Anstand sein, ob das jetzt beim Essen ist oder ob man in der Unterhose auf die Straße geht. Das können aber auch sehr impulsive, unüberlegte, leichtsinnige Handlungen sein, also wo man gar nicht drüber nachdenkt. Und dass man einfach auch nicht mehr auf die Bedürfnisse der anderen Personen, der Familie, Angehörige eingehen kann, dass man diese Fähigkeit letztendlich verloren hat und dass aber auch häufig dann das Interesse an der anderen Person oder auch ganz allgemein sozialen Aktivitäten, ob das jetzt ein Familienfest ist oder ob das das Tennisspiel vom Sohn ist, gar nicht mehr mit teilnimmt, diese persönliche Wärme da verloren geht.
Jetzt haben Sie gesagt, in dem Fall wurde das jahrelang als Depression fehlinterpretiert. Bei den Symptomen kann man das ja schon nachvollziehen, ne, auf die Diagnose zu kommen.
Ja, ist häufig, gerade in den Anfangsstadien, eine wichtige Differentialdiagnose.
So wie Sie es geschildert haben, hätte man ja jetzt auch an eine Negativsymptomatik bei Schizophrenie denken können. Da ist ja auch der Affekt verflacht. Es gibt Aufmerksamkeitsstörungen, sind so apathisch zum Teil die Patientinnen und Patienten. Und es gibt ja auch diesen zweigipfligen Verlauf, sodass das durchaus auch vom Alter passen könnte.
Also ich sag mal, ganz allgemein sind psychiatrische Erkrankungen immer eine wichtige Differentialdiagnose bei der behavioralen Variante einer frontotemporalen Demenz. Während bei einer frontotemporalen Demenz diese wahnhafte Komponente jetzt nicht so im Vordergrund ist, wie zum Beispiel bei einer Schizophrenie. Was auch noch häufig bei einer frontotemporalen Demenz ist, das ist ja auch häufig bei psychiatrischen Erkrankungen, insbesondere ja auch den Depressionen, ist nochmal so dieses manchmal zwanghafte, ritualisierte Verhalten, stereotype Verhalten. Also, dass jetzt ein Waschzwang ist oder ob das einfach so Stereotypen sind, ob das motorische, repetitive Bewegungen sind, ob das auf der Verhaltensebene ist oder sogar auch sprachlich, sehen wir auch häufig bei der frontotemporalen Demenz.
Okay, lassen Sie uns nochmal zurück auf die Symptome. Was man ja auch häufig liest, ist die Hyperoralität. Kann man sich das dann so vorstellen, dass die Patientinnen und Patienten dann Dinge mit dem Mund erkunden, so wie man es eigentlich von Kleinkindern kennt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also ich kann aus meiner Erfahrung bisher sagen, dass wir meistens beobachtet haben, dass sich das Essverhalten verändert. Und ich hatte eben von dem einen Patienten berichtet, bei dem war es tatsächlich so, er hat dann auch beim Fortschreiten der Erkrankung überwiegend Schokolade und Milch zu sich genommen. Und er war kaum davon abzubringen, andere Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. Es war, ein Angehöriger beschrieb, der ganze Kühlschrank, da war nur noch Milch und Schokolade drin. Und wenn man ihn fragte, was er zu sich nimmt, es war Milch und Schokolade. Das ist mir so eindrücklich hängen geblieben. Also was wir häufig sehen bei neurodegenerativen Erkrankungen, dass sich der Appetit Richtung süß verändert. Was auch noch häufig sind, so Essattacken, ne? Also dass letztendlich sehr, sehr viel, manchmal vielleicht auch nur sehr einseitig gegessen wird. Was man auch schon mal gehört oder gelesen hat, ist, dass dann vielleicht auch Dinge gegessen werden, die wir eigentlich normalerweise als nicht essbar bezeichnen würden. Und das, was Sie jetzt beschrieben haben, dass auch Dinge in den Mund genommen werden, das geht ja damit so ein bisschen einher, ne? Dass wenn Dinge, die eigentlich nicht essbar werden, verzehrt sind, ist ja auch eine Art von Hyperoralität.
Okay, so viel zur frontotemporalen Demenz vom Verhaltenstypen. Lassen Sie uns auch den etwas kleineren Hauptast anschauen, die seltenere, primär progressive Aphasie, die sich ja dann noch in diese drei weiteren Äste aufteilt.
Genau. Bei der primären progressiven Aphasie stehen natürlich die Sprachprobleme im Vordergrund. Es kann schwierig sein, Wörter zu finden, aber auch komplexe Sätze zu bilden und es entwickelt sich eine langsam fortschreitende Aphasie mit nicht flüssiger Sprachproduktion, mit vielen phonematischen Paraphasien und auch einer abgehackten agrammatischen Syntax. Und häufig ist es so, dass das Einwortverständnis, also wenn es ganz einfach, simpel ist, noch relativ lange gut erhalten bleibt, aber halt die Komplexität, also längere Sätze, das tatsächlich dann auch früher betroffen ist. Und gerade zu Beginn der primären progressiven Aphasie ist es auch häufig so, dass halt die Sprachprobleme im Vordergrund stehen, während das soziale Verhalten, aber auch räumliche Orientierung, episodisches Gedächtnis oder andere kognitive Domänen zu Beginn nicht betroffen sind.
Das also zu diesem etwas kleineren Hauptstamm. Und jetzt gehen wir nochmal in die Verästelungen. Ich nenne nochmal kurz die verschiedenen Varianten. Da haben wir einmal die nicht flüssige Variante, dann die semantische Variante und dann die logopänische Variante. Starten wir doch vielleicht einfach mit der nicht flüssigen.
Bei der nicht flüssigen primären progressiven Aphasie ist es sozusagen im Ausdruck, also in der expressiven Sprache findet häufig so ein abgehackter Akkrematismus statt. Und das kann man sich auch häufig so vorstellen, die Patienten, dass sie sehr angestrengt sprechen. Also man merkt richtig die Bemühung. Das kann auch stockend sein und da können Fehler drin sein, ob das jetzt Laute sind, die fehlen, oder ob das sozusagen so sehr fluktuiert.
Die finde ich so ein bisschen dankbar, weil da der Name Programm ist, ne? Die ist stockend, die ist abgehakt, die ist angestrengt, also kurzum nicht flüssig. Und so heißt sie auch, nicht flüssige Variante. Dann haben wir als nächstes in petto die semantische. Wie sieht's da aus?
Hier ist das Benennen beeinträchtigt. Also wenn zum Beispiel die Neurolinguistin oder Logopädin verschiedene Bilder zeigt, ob das jetzt ein Esel ist oder ob das ein Pferd ist und der Patient versuchen soll, das zu benennen, fällt ihm das schwer, hier die richtigen Worte zu finden. Und auch das Verständnis des Wortes. Also wir nehmen jetzt mal zum Beispiel Fernseher, dass das Wort an sich nicht mehr so verstanden werden kann.
Die Sprachproduktion ist ja aber weiter flüssig, ne? Also das Benennen klappt nicht, das Verstehen klappt nicht, aber die Sprachproduktion funktioniert, ist aber entsprechend zunehmend inhaltsleer. Das also auch in Abgrenzung zur nicht flüssigen agrammatischen Variante. Und dann habe ich gelesen, gibt es ja auch diese Paraphrasien, ne? Dass man dann eben, hängt wahrscheinlich auch mit dem Benennen zusammen, aber dass man dann eben beispielsweise Hund statt Katze sagt, weil man eben semantisch paraphrasiert. Das also dieses zweite Ästchen, die semantische Variante. Und dann haben wir noch eine dritte, die logopänische.
Genau, die logopädische primäre progressive Aphasie. Hier ist es so, dass die Patienten in der Regel nach den Wörtern suchen, also hier insbesondere Wortfindungsstörungen bestehen. Und das kann sowohl in der spontanen Sprache, also sprich, es gibt ein Gespräch und man sucht einfach ständig nach Wörtern und kann den Satz letztendlich gar nicht beenden, weil einem einfach die Worte nicht einfallen. Das kann aber auch wiederum in dem Benennen stattfinden. Ich hatte es ja eben schon als Beispiel genannt. Man zeigt verschiedene Bilder und die Betroffenen sind dann nicht in der Lage, diese Bilder zu benennen, was sie dort letztendlich sehen. Was die Logopäden und Neurolinguisten dann auch häufig testen, inwiefern die Betroffenen bestimmte Texte, das jetzt einfache oder komplexe Texte sind, nachzusprechen. Und auch da sieht man dann Schwierigkeiten in dem Nachsprechen von diesen Sätzen. Und das können sowohl die Sätze betreffen, als auch einzelne Worte oder Laute. Bei der logopänischen primären progressiven Aphasie ist noch zu ergänzen oder immer mitzudenken, dass in häufigen Fällen bis zu 80% der logopänischen Variante auch eine Alzheimer-Pathologie zugrunde liegen kann. Das ist so ein bisschen die Besonderheit daran.
80%, also hier wirklich im Regelfall eine Alzheimer-Pathologie zu sehen. Wenn wir jetzt das Stichwort nochmal nehmen, Alzheimer, dann haben wir ja da als zentrales Symptom auch einen Gedächtnisverlust. Wie sieht das denn insgesamt aus bei der frontotemporalen Demenz? Vielleicht, wenn wir es jetzt auch mal über alle Formen hinweg betrachten. Sehen wir da Gedächtnisverlust als Symptom?
Also bei der frontotemporalen Demenz handelt es sich ja um eine rasch fortschreitende kognitive Störung, Demenz. Und Demenz bezeichnet ja letztendlich dann auch eine kognitive Störung mit einer Alltagsbeeinträchtigung. Und während zum Beispiel bei der Alzheimer-Erkrankung gerade so die Gedächtnisstörungen sehr im Vordergrund stehen, ist das bei der frontotemporalen Demenz gerade zu Beginn eher nicht der Fall. Also das ist schon mal eine gute differenzialdiagnostische Kriterium.
Jetzt haben Sie gesagt, rasch fortschreitend. Was heißt das genau?
Also die Krankheitsdauer beträgt im Mittel 8 bis 10 Jahre, wobei dies auch wiederum sehr variabel sein kann und auch hier wieder sehr davon abhängt, ob Komorbiditäten mit auftreten. Wir hatten ja gesagt, dass bei der frontotemporalen Demenz häufig auch weitere Erkrankungen, wie zum Beispiel die amyotrophe Lateralsklerose oder das kortikobasale Syndrom mit auftreten können. Das führt dann häufig dazu, dass die mittlere Krankheitsdauer sich da auch verkürzt. Aber insgesamt ist die Krankheitsdauer sehr variabel und es sind Fälle von zwischen 2 und 20 Jahren beschrieben.
Jetzt mal angenommen, ich hätte bei mir in der Praxis ein Ehepaar sitzen, ich hätte Red Flags gehört für das Vorliegen einer frontotemporalen Demenz vom Verhaltenstyp, die Schlagworte, die wir eben schon angesprochen haben, oder eben Sprachauffälligkeiten, die mir jetzt aufgefallen sind und ich hätte die zuordnen können. Wie würde es jetzt weitergehen?
Wenn es da Hinweise gibt, da stimmt irgendwas nicht, dann wäre der nächste Schritt die Überweisung zum Facharzt. Idealerweise wäre das der Neurologe oder der Psychiater und der würde dann natürlich auch weitere Diagnostik machen. Also ich glaube, absolutes Muss, zumindest auch in unserer neurologischen Gedächtnisambulanz, ist die Anamnese und die Fremdanamnese. Und die ist gerade bei der frontotemporalen Demenz ganz, ganz wichtig. Also immer drauf achten. Und danach folgt eine klinisch-neurologische, psychiatrische Untersuchung. Weil wir gerade bei der frontotemporalen Demenz so viele Überlappungssyndrome kennen. Das heißt, wir müssen gucken, finden wir Hinweise nach einer Parkinson-Symptomatik, finden wir vielleicht eine vertikale Blickparese, finden wir Paresen, wo wir dann natürlich tiefergehende Diagnostik auch durchführen müssen. Aber deswegen ist eine klinisch-neurologische Untersuchung ganz wichtig. Die behaviorale Untersuchung natürlich auch. Gibt es Zeichen für Enthemmung, Persönlichkeitsveränderungen? Und natürlich auch die neuropsychologische Untersuchung, um zu sehen, liegen denn kognitive Störungen vor. Wichtiges weiteres diagnostisches Tool ist die Bildgebung, idealerweise eine Kernspintomographie, bei der behavioralen Variante eher typischerweise eine frontale Atrophie, während bei der sprachbetonten Variante ja eher der temporale Lappen betroffen ist. Das kann aber auch gerade in den Anfangsstadien häufig sehr mild sein. Weiteres wichtiges diagnostisches Mittel ist natürlich auch die Nervenwasseruntersuchung, gerade in Abgrenzung zur Alzheimer-Krankheit. Denn wir können hier bestimmte Neurodegenerationsmarker bestimmen, wie zum Beispiel das Amyloid 1,42 und 40 beziehungsweise die Ratio, die typischerweise bei der Alzheimer-Erkrankung erniedrigt sind, nicht aber bei der frontotemporalen Demenz. Und das Phospho-Tau, was typischerweise bei der Alzheimer-Erkrankung erhöht ist, was wir aber auch in manchen Fällen, muss aber nicht sein, auch bei der frontotemporalen Demenz nachweisen können. Wenn es ganz, ganz schwierig wird, dann kann man zur weiteren Differentialdiagnose auch noch nuklearmedizinische Verfahren durchführen. Und hier sieht man dann typischerweise eine deutliche Perfusionsminderung beziehungsweise einen Hypometabolismus frontotemporal.
Wie klopfe ich die Diagnose fest?
Ja, also die Diagnose einer frontotemporalen Demenz kann manchmal schwierig sein und manchmal kann man sie auch erst im Verlauf stellen. Aber es gibt für die einzelnen Varianten Diagnosekriterien. Aber manchmal ist es tatsächlich schwierig, gerade wenn man eine milde Symptomatik hat, die Diagnose zu stellen, sodass es manchmal tatsächlich erst im Verlauf gestellt werden kann.
Und jetzt haben wir es vorhin schon angesprochen, die frontotemporale Demenz wird dann auch manchmal verwechselt, zum Beispiel mit einer depressiven Störung. Wir haben auch die Schizophrenie als mögliche Differentialdiagnose angesprochen. Was sollten wir noch auf dem Schirm haben?
Ich denke, eine der wichtigsten Differentialdiagnosen, weil auch die häufigste neurodegenerative Erkrankung ist die Alzheimer-Krankheit, die sollte vom Tisch. Und das lässt sich aber mit den diagnostischen Mitteln gut abgrenzen.
Okay, dann sagen wir, wir haben die Diagnose. Wie können wir jetzt helfen?
Leider steht uns für die frontotemporale Demenz keine kausale Therapie zur Verfügung. Natürlich kann man bei entsprechender Symptomatik pharmakologisch mit dem Einsatz insbesondere Antidepressiva oder auch Neuroleptika arbeiten. Neben der pharmakologischen Therapie haben wir natürlich symptomatisch auch die psychosozialen Interventionen wie Ergotherapie und Logopädie, aber auch Physiotherapie helfen, um möglichst lange eine Teilhabe am Alltag zu ermöglichen und auch die Kommunikation aufrecht zu erhalten. Ich würde gerne noch ein Beispiel nennen, um den positiven Effekt vom Singen darzustellen. Und zwar eine Patientin von mir, die an einer PPA erkrankt ist, die hatte als Richterin gearbeitet. Das heißt, sie hatte eine ganz hochdifferenzierte Sprache. Es gehörte zu ihrem Beruf. Und auch wenn sich ihre Sprache zunehmend verschlechtert hat und sie teilweise nur einzelne Wörter und keine ganzen Sätze mehr nennen konnte, so konnte sie weiterhin ganze Lieder mit mehreren Strophen wunderschön singen. Und das ist wirklich sehr faszinierend und auch bei einigen Patienten zu beobachten, weil hier wahrscheinlich auch andere pathophysiologische Mechanismen wirken, sodass im Kontext vom Singen dann die Sprache besser erhalten bleibt.
Und es stärkt den Selbstwert, ne? Ist ja auch immens wichtig. Gibt es denn sowas wie spezielle Beratungsangebote?
Ja, leider sind die Beratungsangebote und auch Selbsthilfegruppen spezifisch für die frontotemporale Demenz aufgrund des eher selteneren Auftretens nicht so präsent wie jetzt zum Beispiel die Alzheimer-Krankheit. Dennoch bietet auch die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft umfassende Informationen und Beratungen auch für die frontotemporale Demenz. Es gibt lokale Kontaktstellen in vielen Städten. Und als ehrenamtliche Präsidentin der Deutschen Hirnstiftung erlaube ich mir auch auf den kostenlosen Beratungsservice, telefonisch oder via E-Mail, aber auch auf die anderen Informationsangebote der Deutschen Hirnstiftung hinzuweisen. Und natürlich auch lokal die jeweiligen Gedächtnisambulanzen bieten in der Regel verschiedenste Informationsangebote oder auch Psychoedukationsprogramme.
Da setzen wir auf jeden Fall einige Links in die Shownotes. Das ist ja mit einer immensen Krankheitslast verbunden für die Betroffenen, aber natürlich auch für die Angehörigen.
Ja, und es sind halt auch oft Junge und die stehen im Leben. Manche haben ja auch Kinder. Und durch die Persönlichkeitsveränderung gibt es in der Regel auch immer Ehekrisen. Das heißt, sind dort auch häufig allein. Und wenn das dann Frauen sind, die dann noch die Kinder versorgen müssen, also das sind wirklich oft schwierige Schicksale. Und die gilt es tatsächlich aufzufangen.
Und dafür müssen wir die Diagnose schnell und zuverlässig finden. Ich hoffe, dass wir durch diese Episode einen kleinen Teil dazu beitragen konnten, die Versorgungslandschaft vielleicht sogar noch mal ein Stück besser zu machen, als sie ohnehin schon ist. Gibt es denn noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Ja, die frontotemporale Demenz ist eine seltene Erkrankung. Denken Sie sie also immer mit, denn ich glaube, dass die frontotemporale Demenz immer noch häufig übersehen wird und zu spät diagnostiziert wird. Also Take-Home-Message bei Verhaltensauffälligkeiten, Sprachveränderungen, immer an die frontotemporale Demenz denken.
Sagt Professorin Katrin Reetz. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast waren.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich habe zu danken und viel Spaß beim Reinhören.
Und eine Demenzform haben wir noch, die neuronalen Ceroid-Lipofuszinosen, die Kinderdemenzen. Dazu begrüße ich herzlich Dr. Frank Stehr. Er ist Biochemiker und Vorstand der gemeinnützigen NCL-Stiftung. NCL, das ist die Abkürzung für diesen etwas sperrigen Begriff neuronale Ceroid-Lipofuszinosen. Dr. Stehr, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast sind.
Ja, vielen Dank, Herr Winghardt. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Danke.
Sehr gerne. Jetzt habe ich es gerade schon gesagt, der Begriff ist ja jetzt nicht so eingängig. Lassen Sie uns auch hier vielleicht zunächst mit einer Definition starten.
Da haben Sie recht, das ist ein sehr, sehr langer und komplizierter Name. Gehen wir mal auf die einzelnen Begriffe ein. Neuronal, weil eben die Nervenzellen betroffen sind bei den NCLs. Das ist eigentlich eine Gruppe von Erkrankungen. Und dann zu den beiden weiteren Wörtern des Begriffs Ceroid-Lipofuscin. Das Lipofuscin, das ist eigentlich der Fachbegriff fürs Alterspigment. Das kennt man so wie ich jetzt, immer mehr so braune Flecken mit der Zeit dazukommen. Das ist das sogenannte Alterspigment. Nun ist es so, dass es hier auch krankhafte Ablagerungen geben kann. Und das bedeutet, da gibt man meistens dann vorweg noch das Ceroid. Das deutet an, dass es sich hier um eine krankhafte Ablagerung handelt. Man kennt das vor allem bei der sogenannten AMD, der altersbedingten Makuladegeneration. Da ist es so, dass im sogenannten retinalen Pigmentepithel in diesen Zellen auch solche Ceroid-Lipofuscin-Ablagerungen vorkommen. Und warum haben wir vor vielen Jahren den Begriff Kinderdemenz, den es damals noch gar nicht gab, seitens der NCL-Stiftung geprägt? Es ist eigentlich dem geschuldet, dass man sich das dann besser merken kann. Die Demenz ist ein wichtiges Symptom bei dieser Krankheit, aber nicht das einzige.
Weiß man, warum sich das Lipofuscin ablagert?
Die NCLs selber gehören zu der Gruppe der sogenannten lysosomalen Speicherkrankheiten. Das Lysosom, das ist ein Zellorganell. Das sind Recyclinghöfe. Und bei mehreren Krankheiten funktionieren diese Recyclinghöfe nicht mehr richtig. Zellmüll lagert sich da drin an und dann haben stoffwechselaktive Zellen oder auch Zellen, so wie die Nervenzellen, die sich nicht mehr teilen können, die postmitotisch sind, sagt man dazu, die diesen Zellmüll nicht mehr auf ihre Tochterzellen verteilen können, die haben dann halt Probleme mit. Und die NCLs, die gehören mit zu diesen lysosomalen Speicherkrankheiten.
Und das ist eine genetische Erkrankung.
Ja, ich hatte es ja kurz erwähnt, dass es sich um eine Gruppe von verschiedenen Erkrankungen handelt, die aber eine gemeinsame Schnittmenge haben. Bis auf eine seltene adulte Form werden alle autosomal rezessiv vererbt. Das heißt, die Eltern, Vater und Mutter sind beide Träger bzw. Trägerin der Krankheit. Es kommt aber nicht zum Ausbruch der Krankheit bei ihnen. Und bei dieser Form der Vererbung ist es nun so, dass immer ein Risiko von 25% besteht, dass das Kind dann diese Form von NCL dann bekommt.
Wie häufig ist das, beziehungsweise wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich überhaupt jemals in meiner Laufbahn auf ein Kind stoße, das eine NCL hat?
Das ist eine gute Frage bezüglich Zahlen, denn gerade bei seltenen Krankheiten ist das natürlich immer schwer zu beurteilen. Es ist so, dass in Hamburg an dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf in der Kinderklinik das internationale Patientenregister für NCL geführt wird. Die werden die genauesten Zahlen haben. Wir gehen zurzeit davon aus, dass ca. 700 Kinder in Deutschland an einer der 13 NCL-Formen leiden. Aber da würde ich auch ein Fragezeichen dran machen wollen. Weltweit mögen es an die 70.000 sein, aber auch das ist schwer zu beurteilen, weil in vielen Ländern einfach noch nicht die Diagnostik steht. Um noch weitere Zahlen zu nennen und man dafür ein Gefühl bekommt, wie häufig die Krankheit vorkommt, in Deutschland kommen jedes Jahr ca. 20 neue Fälle hinzu. Somit gehe ich davon aus, dass ein Hausarzt, ein Kinderarzt in seinem Berufsleben maximal einmal damit möglicherweise konfrontiert wird, ein Kind in der Praxis zu haben, welches an NCL leidet. Zur Trägerfrequenz vielleicht auch noch der Zusatz. Wir gehen davon aus, dass in Deutschland jeder 200. Erwachsene Träger bzw. Trägerin der Krankheit ist. Das klingt erstmal häufig, aber dann geht es ja Richtung Statistik. Ich hatte es schon erwähnt, das ist eine autosomal rezessive Vererbung, das heißt Vater und Mutter müssen Träger bzw. Trägerin dieser Krankheit sein. Das heißt, der eine 200. Erwachsene muss auf den anderen treffen und einen Kinderwunsch haben. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum diese Krankheit in Deutschland ein wenig seltener vorkommt.
Wir hatten mal eine Podcast-Episode zum Thema seltene Erkrankungen. Ich setze euch da einen Link in die Shownotes. Da war Professor Martin Mücke vom Zentrum für seltene Erkrankungen in Aachen zu Gast. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass er meinte, wenn man eben all diese seltenen Erkrankungen zusammenzählt, dass die dann ziemlich häufig wären. Also ungefähr so groß wie die großen Volkskrankheiten, so wie Diabetes beispielsweise. Er meinte 5% des Patientenklientels in der hausärztlichen Praxis. Also wenn man all diese Zebras zusammennimmt, hat man doch eine ziemlich ordentliche Herde beisammen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Man kennt mittlerweile über 5.000 bis 8.000 verschiedene seltene Erkrankungen und man geht davon aus, dass alleine in Deutschland ca. 4 Millionen Menschen an einer seltenen Krankheit leiden. Das zeigt dann ja schon, dass es gar nicht so selten ist. Und 75% der Patienten, Patientinnen, die an einer seltenen Krankheit leiden, sind im Kindes- oder Jugendalter. Und die meisten Krankheiten, seltenen Krankheiten sind, wie auch NCL, eben erblich bedingt. Also da gibt es entsprechende Schnittmengen, auch neben der doch langen Diagnosezeit, bis man dann überhaupt weiß, was man selber hat oder was das Kind hat.
Sie haben es gerade schon angesprochen, es dauert oft lange, bis die richtige Diagnose gestellt wird. 13 verschiedene klinische Formen der NCL gibt es. Wie erkennen wir die? Vielleicht können wir uns mal die drei häufigsten anschauen.
Also in Deutschland ist es so, dass die sogenannten Zellen 1, 2 und 3 Formen häufiger vorkommen im Vergleich zu den anderen NCL-Formen Und es ist so, dass der Krankheitsbeginn bei diesen drei Formen sehr unterschiedlich ist. Also ich fange mal kurz mit Zählen 1 an. Da ist es so, dass die Krankheit sich schon in den ersten Lebensmonaten, also zwischen 6. und 12. Lebensmonat, bemerkbar macht. In dem Fall vor allem ein Entwicklungsstillstand, der dann sehr auffällig ist, dass die Motorik und die Sprache drunter leidet und später auch der Visusverlust hinzukommt. Myoklonien können auftauchen und es gibt auch so Handbewegungsstörungen, die auftreten können und vor allem können in der Zeit auch schon epileptische Anfälle auftreten. Wenn man dann ein EEG durchführt, zeichnet sich hier ein flaches EEG meistens aus. Und gerade wenn man feststellt, ja, Epilepsie, Entwicklungsstillstand, dann kann es häufig sein, dass dann auch ein MRT dann angeordnet wird, verordnet wird. Und da sieht man dann häufig schon zerebrale oder auch zerebelläre Atrophien, dass das Gehirn hier betroffen ist, dass da Nerven absterben. Und diese Krankheit verläuft auch unbehandelt sehr, sehr schnell, dass die Kinder da innerhalb von wenigen Jahren auch versterben.
Was fällt den Eltern da auf? Was sagen die in der Praxis, wenn sie sich vorstellen mit dem Kind?
Dass sie merken, dass sie haben ja auch im Vergleich dann häufig zu gleichaltrigen Kindern und dann merken sie, Mensch, das Kind entwickelt sich irgendwie nicht so weiter oder dass dann vielleicht manchmal auch schon ein Verlust von bestimmten Fähigkeiten dann schon stattfindet. Dass man merkt, irgendwie ist was mit der Motorik los. Das wird da recht auffällig und spätestens da, wenn wirklich ein epileptischer Anfall auftritt, das ist natürlich erstmal ein großer Schreck für alle, wie man sich vorstellen kann. Spätestens da würde ja auch dann ein Neuropädiater, eine Neuropädiaterin dann zu Rate gezogen werden. Und dann ist eben die Frage, inwieweit weiterführende Untersuchungen geführt werden, wie eben über das MRT. Und wenn man dann die Vermutung hat, dass es sich um CLN1 handeln könnte. Man kann da einen relativ einfachen Test machen über einen Trockenbluttest. Da reicht eben ein paar Blutstropfen, die dann auf so einem Filterpapier sind. Und aus diesem Trockenblut heraus kann man dann die Enzymaktivität messen. Es ist eben so, dass aufgrund dieses Gendefekts ein bestimmtes Enzym betroffen ist. Und wenn dessen Aktivität stark reduziert ist, was man eben aus diesem Blutstropfen heraus messen kann, dann hat man schon einen starken Verdacht und würde dann noch zusätzlich eine genetische Analyse machen, um das quasi zu verifizieren.
Okay, also wir sehen ein Kind im ersten Jahr, 6. bis 12. Monat. Die Eltern schildern einen Entwicklungsstillstand, Motorik und Sprache leiden. Es kommt später im Verlauf zu einem Visusverlust. Man sieht Myoklonien, man sieht Handbewegungsstörungen und epileptische Anfälle. Das also zusammengenommen könnte einen vielleicht darauf lenken, dass das dieses eine Kind ist mit NCL1, das man einmal in seiner Karriere zu Gesicht bekommt. Wie sieht's mit der NCL2 aus?
Bei CLN2, da ist es so, dass die ersten Symptome, Auffälligkeiten ein wenig später auftreten. Meistens so im Alter zwischen 2 und 4 Jahren, im Kleinkindalter also. Und häufig ist es so, dass hier eine Sprachentwicklungsverzögerung auftritt, dass viele der betroffenen Kinder Late Talker sind. Das ist aber natürlich sehr unspezifisch. Das heißt ja nicht jetzt, alle Kinder, die irgendwo eine Sprachentwicklungsstörung haben, sollten sofort Richtung CLN2 getestet werden. Man hat nur einfach festgestellt, dass man retrospektiv bei den Kindern, bei denen man CLN2 diagnostiziert hat und geprüft hat, gab es schon vorher Auffälligkeiten. Und dann stach das eben hervor, dass hier eine Sprachentwicklungsverzögerung eben entsprechend vorliegt. Und hier ist auffällig, dann zusätzlich eine psychomotorische Rückentwicklung. Also es ist wirklich auch dieser Stillstand der Entwicklung und dass eben auch wirklich ein Verlust von Fähigkeiten stattfindet und dann auch häufig in dem Fall auch schwer behandelbare epileptische Anfälle auftreten. Also hier dieses Thema Sprachentwicklungsverzögerung oder Störung, Epilepsie und eben eine rasche psychomotorische Rückentwicklung. Also
bei einem zwei- bis vierjährigen Kind. Können wir das vielleicht noch mal ein bisschen beleuchten? Was bedeutet das, psychomotorische Rückentwicklung?
Grob skizziert ist es so, neben dieser Sprachauffälligkeiten, dass dann auch motorische Probleme auftauchen können, dass dann die Kinder häufiger hinfallen, sich schlechter bewegen können und vornehmlich auch dann schwere epileptische Anfälle auftreten können. Schwer auch damit gemeint, dass man sie medikamentös auch schlecht in den Griff bekommt. Und das sind so die ersten Auffälligkeiten bei dieser Erkrankung. Ja.
Und dann haben wir noch die NCL3, die noch später eintritt, häufig so um die Einschulung herum. Was sehen wir da?
Bei CL3 ist als erstes das Auge betroffen. Das heißt, da treten auf einmal Sehschwierigkeiten ein, Probleme ein R und P zu unterscheiden an der Tafel. Das macht sich dann entsprechend bemerkbar, wo man sich ja auch nichts erstmal bei denkt. Man würde dann zum Augenarzt gehen, zum Optiker oder zu Sehschulen, um das erstmal zu überprüfen. Und häufig wird dann erstmal eine Brille verschrieben, nur die hilft nicht, weil die Netzhaut betroffen ist und hier wirklich die Sehzellen und andere Zellen der Netzhaut nachweislich absterben. Und das geht so schnell voran, dass die Kinder innerhalb von 1 bis 3 Jahren vollständig erblinden. Das ist erstmal schon sehr, sehr ungewöhnlich in so einem frühen Alter, so eine rasche Sehverschlechterung. Und wenn man sich den Augenhintergrund dann genauer anschaut, sind da Auffälligkeiten. Da kann eine Schießscheibenmakulapathie schon sichtbar sein oder ein sogenannter Salzpfefferfundus. Man hat Auffälligkeiten, charakteristische, die man sieht über die sogenannte OCT, über die optische Kohärenztomographie. Das heißt also, Augenärzte, Augenkliniken haben über entsprechende Methoden die Möglichkeit, da schon mal Auffälligkeiten festzustellen. Trotzdem wird es so in der Phase häufig mit anderen seltenen Augenerkrankungen verwechselt, mit Retinitis pigmentosa, mit Stargardt und anderen Augenerkrankungen. Das heißt also, erstmal ganz, ganz wichtig im Bereich der Ophthalmologie, eben im Einschulalter eine sehr, sehr rasche Sehverschlechterung bis hin zur Erblindung, da an NCL zu denken. Und bei manchen der Kinder ist es so in dieser Phase der raschen Sehverschlechterung, dass es recht auffällig ist, dass sie, das nennt man Vorbeischauen, Overlooking, dass sie anfangen an einem vorbeizuschauen. Und das liegt daran, dass das zentrale Sehen betroffen ist, dass dann nur noch in der Peripherie noch was erkannt wird und sich darum die Augen so verdrehen, weil dann eben noch eine Restsehfähigkeit erstmal da noch gegeben ist.
Das also ums Einschulungsalter herum. Wie geht's dann weiter?
Dann kommen weitere Symptome hinzu. Spätestens da, wenn eben eine Kombination von verschiedenen Symptomen auftritt, sollte man an CL3 denken. Und bei CL3 ist es so, dass nach der anfänglichen Sehverschlechterung dann auch schulische Probleme auftreten aufgrund der einsetzenden Demenz. Es ist wirklich so, dass dann die Kinder Probleme haben, sich was zu merken. Das Kurzzeitgedächtnis ist gestört. Und da gibt es jetzt kein bestimmtes Zeitfenster, dass man jetzt sagt, gleich bei 6 Jahren oder 7. Das ist dann immer sehr abhängig vom Kind. Aber es macht sich im Grundschulalter entsprechend bemerkbar, dass sie dann wirklich das verlernen, was sie vorher eigentlich schon konnten, dass es ihnen immer schwerer fällt, was Neues dazu zu lernen. In der Phase versuchen viele der Kinder, die Blindenschrift zu lernen und dass dann auch wieder schnell bestimmte Buchstaben vergessen hat und sich das auch an anderen Alltagssituationen bemerkbar macht, dieser ständige Abbau. Dann ist es im weiteren Verlauf so, dass zum einen motorische Probleme auftauchen. Das heißt, so eine Gangunsicherheit, die Kinder knicken so in den Knien ein, die Schritte werden immer kürzer, sie werden unbeholfener, fallen häufiger hin, können irgendwann auch nur noch mit Hilfe von anderen Personen stehen und irgendwann ist auch ein Rollstuhl angesagt.
Sieht man da auch epileptische Anfälle?
Ja, Grand Mal Anfälle in der Regel, das heißt, dass quasi der ganze Körper betroffen ist und im Teenageralter kommt ein weiteres schwerwiegendes Symptom hinzu, nämlich der Verlust der Sprachfähigkeit. Es ist so, dass das Sprachverständnis vorhanden ist, das Gehör scheint nicht beeinträchtigt zu sein. Es äußert sich so, dass die betroffenen Teenager sich irgendwann nicht mehr ausdrücken können, Wortfindungsschwierigkeiten haben, sich nicht mehr artikulieren können. Und jeder von uns kann sich vorstellen, wenn man sich nicht mehr verstanden fühlt, dass das auch noch zu schweren psychischen Problemen führen kann, zu Aggression, Depression. Zum Teil können auch unabhängig vom Sprachverlust, und das kann auch eine Begleiterscheinung des Gehirnabbaus sein, es können Halluzinationen auch auftreten.
Was sind das für Halluzinationen?
In dem Fall, obwohl die Kinder ja erblindet sind, ist es so, dass es trotzdem auch was Optisches sein kann, dass dann zum Beispiel eine Patientin das Gefühl hatte, dass sie in einem brennenden Haus steht, dass da das sehr eindrücklich war und dann entsprechend auch natürlich schwere Angstzustände auftreten können. Im weiteren Verlauf der Krankheit ist es so, dass dann im bisschen späteren Stadium, jungen Erwachsenenalter, die Krankheit so weit vorangeschritten ist, dass auch schwere Schluckbeschwerden auftreten. Das heißt, dass die jungen Erwachsenen irgendwann die Nahrung verweigern, weil sie Angst haben, dass die Nahrung in die Luftröhre wiederkommt. Und dann stehen die Eltern vor einer sehr schweren Entscheidung, nämlich, denn dann müssen die Eltern entscheiden, ob eine Magensonde gelegt werden soll oder eben nicht. Wenn eben eine Magensonde gelegt wird, um noch genügend Nahrung und Flüssigkeit zuzuführen, um das zu gewährleisten, meistens dann schon in einem Stadium, wo die Betroffenen bettlägerig sind, sich nicht mehr mitteilen können, dann können die Patienten bis zu 30 Jahre alt werden.
Das also zu den drei häufigsten NCL-Formen in Deutschland. Wenn ich eine Form festgestellt habe, wie kann ich Betroffenen helfen?
Eine kurative, allgemeine Therapie existiert jetzt noch nicht. Dann hängt es davon ab, welche NCL-Form wir uns genauer anschauen. CLN1 und CLN2, da liegen jeweils Enzymdefekte vor. Und für CLN2 wurde im Sommer 2017 eine offizielle Enzymersatztherapie zugelassen. Das heißt, diesen Kindern wird geholfen. Es ist so, dass alle 2 Wochen den betroffenen Kindern das fehlende Enzym verabreicht wird. Vorab wird ein dauerhafter Zugang ins Gehirn gelegt, ein Shunt. Und die Ärzte und Ärztinnen, die das durchführen, haben eben auch rausfinden können, dass wenn man das Kindern gibt, die auch die Veranlagung haben für CLN2, aber noch keinen Ausbruch der Krankheit hatten, die in einer präsymptomatischen Phase sind, dass man den Kindern wirklich helfen kann, dass der Krankheitsausbruch hinausgezögert wird. Wie lange das geht, kann man jetzt noch nicht sagen. Dafür ist diese Therapie noch nicht lange genug im Einsatz. Trotzdem ist das in meinen Augen Grund genug dafür zu sagen, dass man diese spezielle NCL-Form unbedingt ins Neugeborenen-Screening bekommen müsste. Bei CLN3 ist dieser Therapiestrang einem verwehrt. Und warum? Bei CLN3 ist es so, dass ein lysosomales Membranprotein betroffen ist. Da müssen wir andere Ansätze finden, sei es über die Gentherapie oder eben auch, woran jetzt sehr viel geforscht wird, das sogenannte Repurposing oder Repositioning von schon vorhandenen Medikamenten. Und da hoffe ich, dass wir die eine oder andere Abkürzung gehen können.
Und den betroffenen Kindern und natürlich auch ihren Angehörigen ein Leben ermöglichen können. Wer in diesem Feld forschen möchte, Sie vermitteln ja zum Beispiel Dissertationen an die entsprechenden Referenzzentren, da kann man sich bei Ihnen melden. Ich setze einen Link zur NCL-Stiftung in die Shownotes. Dort findet man ja auch wichtige Informationen, zum Beispiel, wie man Angehörigen von betroffenen Kindern helfen kann. Ein Linkverzeichnis haben Sie dort drin und man kann Sie ja auch kontaktieren und dann kommen Sie in eine Klinik, zum Beispiel in Kinderkliniken, Augenkliniken, Praxen und halten Vorträge und zeigen, wie man NCLs erkennen kann und worauf es da ankommt. All das in den Shownotes. Dr. Stehr, gibt es denn noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Vielleicht noch der eine kurze Hinweis. Wir reden hier über eine seltene Erkrankung, aber in meinen Augen ist es auch ganz, ganz wichtig, immer wieder klarzumachen, dass allgemein bei den seltenen Erkrankungen ein großes Forschungspotenzial brach liegt. Das heißt, von diesen seltenen Krankheiten könnten wir unheimlich viel lernen für die häufig vorkommenden Krankheiten. Dass man also nicht immer in Schubladen denkt, das ist jetzt die eine und das ist die andere Krankheit und dann hier über Fallzahlen nachdenkt. Ich meine, wir reden alle immer über personalisierte Medizin, also N gleich 1. Und gerade von den seltenen Krankheiten kann man natürlich für personalisierte Medizin an sich sehr viel lernen. Aber jetzt in Bezug auf NCL, da der Hinweis ist ja durch die Presse gegangen, dass Bruce Willis an der frontotemporalen Demenz leidet.
Ja, FTD hatten wir vorhin in der Episode.
Ja, und es gibt ganz verschiedene Ursachen, die eben zu einer FTD führen können. Eine Ursache kann ein Fehler, ein Gendefekt sein im Progranulin-Gen. Das wusste man schon lange Zeit, wenn ein Allel, quasi eine Kopie vom Progranulin-Gen betroffen ist, dass es zu einer FTD kommen kann. Was man aber erst vor ein paar Jahren herausgefunden hat, wenn beide Allele betroffen sind, kommt es zu einer seltenen NCL-Form, zu CLN11. Das heißt, hier ist es sehr offensichtlich, dass wir eine klare Schnittmenge haben zwischen einer häufig vorkommenden Altersdemenz und einer seltenen Kinder- oder Jugenddemenz. Also, dass wir da auf jeden Fall voneinander lernen können. Ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig an der Stelle hervorzuheben, dass wir da noch mehr tun müssen.
Ich hoffe, wir konnten mit dieser Episode einen kleinen Beitrag leisten, um dem Thema mehr Aufmerksamkeit zu geben, auch Ihre Arbeit mit der gemeinnützigen NCL-Stiftung. Dr. Steher, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast waren.
Vielen Dank, Herr Winghardt, nochmal, dass ich die Möglichkeit dazu hatte und nochmal vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und für alle, die jetzt noch dabei sind und können, hier kommen nochmal die wichtigsten Take-Home-Messages dieser Episode. Wir starten mit der Lewy-Body-Demenz. Das ist eine Demenzform des älteren Menschen, Erkrankungsbeginn so um die 60, 70 Jahre. Es ist eine häufige Demenz. Geht sie einer Parkinson-Erkrankung voraus oder tritt im ersten Jahr der Erkrankung auf, spricht man von einer Demenz mit Lewy-Körperchen. Tritt sie frühestens ein Jahr nach dem Beginn der Parkinson-Erkrankung auf, spricht man von einer Parkinson-Krankheit mit Demenz. Es gibt Kernsymptome und Zusatzsymptome. Zu den Kernsymptomen gehören unter anderem die fluktuierende Aufmerksamkeit und Vigilanz. Es kommt zu REM-Schlafverhaltensstörungen. Es kommt zu Parkinson-Symptomen. Es kommt zu visuellen Halluzinationen. Zusatzstörungen sind zum Beispiel eine Störung des autonomen Nervensystems oder auffällige Empfindlichkeit gegen Neuroleptika. Diagnostisch achten wir auf eine ausführliche Eigen- und Fremdanamnese, wir klären Biomarker im Liquo ab und können einen DUT-Scan durchführen. Im Minimental sehen wir diese typischen Schwankungen. Therapeutisch kann man Off-Label Acetylcholinesterase-Hemmer verabreichen, wenn Antipsychotika, dann atypische. Vorsicht, bei typischen kann es zu lebensbedrohlichen akinetischen Krisen kommen. Dann die frontotemporale Demenz. Hier sehen wir jüngere Betroffene, in der Regel zwischen 40 und 60 Jahren alt, und klinisch gibt es hier zwei Ausprägungsformen, einmal den Verhaltenstyp und einmal die primär progressive Aphasie. Die verästelt sich dann nochmal in die nicht flüssige Variante, die semantische Variante und die logopänische Variante. Beim Verhaltenstypen sehen wir kognitive Störungen, Enthemmung, distanzloses Verhalten, aber auch Antriebsmangel, Apathie oder Empathieverlust. Die Depression ist hier daher eine häufige Fehlinterpretation. Bei der primär progressiven Aphasie stehen zunächst Sprachprobleme im Vordergrund, andere kognitive Domänen sind zunächst weniger betroffen. Bei der nicht flüssigen Variante sprechen die Betroffenen sehr angestrengt, abgehackt oder agrammatisch. Bei der semantischen Variante ist die Sprachproduktion flüssig, das Benennen von Dingen und das Verstehen von Worten klappt aber nicht mehr. Bei der logopänischen Variante kommt es häufig zu Wortfindungsstörungen, auch hier klappt das Benennen schlecht. Diagnostisch ist auch hier die Eigen- und Fremdanamnese sehr wichtig. Wir machen eine MRT. Bei der FTD vom Verhaltenstypen sehen wir eher eine frontale Degeneration, bei der PPA eher eine temporale. Außerdem machen wir eine behaviorale und neuropsychologische Testung. Wir denken auch immer an die ALS, die supranukleäre Paralyse und die kortikobasale Degeneration mit und schließen die aus. Da gibt es Überlappungssyndrome. Dann noch die neuronalen Ceroid-Lipofuszinosen, die Kinderdemenzen. Da haben wir uns die NCL1 2 und 3 angeschaut. Insgesamt sind diese Erkrankungen selten. Die 1 tritt bei Kindern innerhalb des ersten Jahres auf. Es kommt zum Entwicklungsstillstand, Motorik und Sprache leiden. Später kommt es auch zu einem Visusverlust. Außerdem sehen wir Myoklonien, Handbewegungsstörungen und epileptische Anfälle. Die NCL2 tritt bei Kleinkindern auf, zwischen dem 2. und 4. Lebensjahr in der Regel. Die Kinder sind Late Talker und entwickeln sich psychomotorisch zurück. Auch hier kommt es zu epileptischen Anfällen, die sind häufig schwer zu behandeln. Die NCL3 tritt oft um die Einschulung herum auf. Zunächst kommt es hier zu Sehschwierigkeiten. Die gehen dann schnell, innerhalb von 1 bis 3 Jahren, in eine Erblindung über. Auffällig, die Kinder schauen häufig an einem vorbei, weil das zentrale Sehen betroffen ist, in der Peripherie aber noch klappt. Im weiteren Verlauf kommt es dann zu schulischen Problemen. Die Demenz setzt ein und schreitet weiter fort. Das Kurzzeitgedächtnis ist gestört. Es kommt im Verlauf zur Gangunsicherheit bis hin zur Rollstuhlpflichtigkeit. Auch hier epileptische Anfälle. Im Teenageralter geht dann die Sprache verloren, im jungen Erwachsenenalter kommt es zu Schluckproblemen und je nachdem, ob sich die Angehörigen dann für eine Magensonde entscheiden oder nicht, tritt dann oder eben entsprechend später um die 30 Jahre der Tod ein. Wir haben heute über schwere Erkrankungen gesprochen. Naturgemäß findet in dieser ohnehin schon langen Episode nicht alles Platz. In den Shownotes haben wir aber jede Menge Hinweise für euch zusammengetragen, wenn ihr weitere Infos sucht. Ich bedanke mich nochmal herzlich bei den heutigen Gästen und auch bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören. Es war ja heute durchaus länger. Wenn ihr die Amboss-App noch nicht runtergeladen haben solltet, dann seid auch dazu herzlich eingeladen. Einen Monat kann man Amboss kostenlos testen und dann seht ihr ja, ob das was ist für euch oder nicht. go.amboss.com/amboss-entdecken. Da kommt ihr auf unsere Landingpage und dann könnt ihr das einfach mal ausprobieren. Das Ganze geht natürlich auch auf dem Desktop. Ansonsten macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.